Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Sobald Klarheit entsteht, sind Lösungen in greifbarer Nähe. Dieses Motto prägt die Arbeit von Chris Oeuvre. Sie ist nicht nur eine erfahrene Coachin, Buchautorin, Rednerin und Moderatorin, sondern auch eine leidenschaftliche Forscherin. Chris hat viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Mechanismen des Narzissmus zu untersuchen und innovative Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu entwickeln. Ihr Engagement hat wesentlich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die gesellschaftlichen Auswirkungen von Narzissmus zu schärfen. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz für gesunde zwischenmenschliche Beziehungen und ihrer Unterstützung von Menschen, die mit Narzissmus konfrontiert sind, hat sie einen bedeutenden Einfluss auf das Leben derer, die sie begleitet. Durch ihre Artikel auf focus.de ist sie im gesamten Dachraum bekannt. Seit 2000 führt Chris ihre eigene Praxis und unterstützt Menschen auf ihrem Weg zu mehr Klarheit und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen, Chris Oeuvre, beim Swiss Capricorn Podcast. Freut mich, dass du heute da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Chris, ich würde gerne den Podcast, das Interview beginnen mit der Frage, für welchen Ausbildungsweg hast du dich entschieden und warum?
Also ursprünglich habe ich mich für die Handelsschule entschieden, um eine solide kaufmännische Grundlage zu schaffen. Das war nicht nur für mich wichtig, also für mich war es eigentlich gar nicht wichtig, aber meine Eltern wollten das. Ich habe dann auch einen Sprachaufenthalt gemacht in England, habe gut Englisch gelernt und bin dann eingestiegen im International Business. In Zug, ich bin ja aus Zug, gibt es ja viele solche Firmen und das hat mir sehr gut gefallen. Das war eigentlich mein Ursprung.
Wie bist du das erste Mal, weil digitale Transformation ist ja das Thema bei Swiss Capricorn, wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt in Berührung gekommen?
In der internationalen Firma, wo ich war, also die waren sehr fortschrittlich. Da hatte damals schon jeder seinen eigenen Computer auf dem Tisch. Und mir hat das gefallen. Ich hatte nie Berührungsängste mit Technik, mit neuen Technologien. Da war ich immer sehr neugierig und ich habe mich damit befasst. Ich habe dann auch geschaut, was geht nicht, was funktioniert, was geht einfacher. Es war für mich von Anfang an ein leichter Einstieg in diese Welt.
Jetzt das Thema Angst vor Digitalisierung. Die Technologie verändert sich ja sehr rasch. Ja, wir haben ein unglaubliches Tempo, wie Technologie entsteht und neue Technologien sich entwickeln. KI ist das große Thema. Wie gehen die Leute oder was spürst, was sind deine Erfahrungen, wenn es um die Angst vor Digitalisierung geht?
Angst vor Veränderung ist so ein Grundgefühl, das viele Menschen haben. Und ich habe jetzt gerade die Staffel gesehen von Downton Abbey. Das spielt sich ab 1913 bis 25. Und da hatten sie das erste Telefon. Und habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, das ist Teufelszeug, das berühre ich nicht, ich werde nie telefonieren. Und heute telefonieren alle. Dasselbe war dann, als das Handy auf den Markt kam. Ich hatte schon früh eins, hat mich auch wieder sehr interessiert und ich war da neugierig. Und viele haben gesagt, ich werde nie ein Handy haben. Und ein halbes Jahr später hatten alle ein Handy. Ich glaube, so ein Widerstand, das ist irgendwo auch gesund, weil man würde sonst jeden Mist mitmachen. Aber so die Angst vor Veränderung, das ist etwas, was nicht nur mit Technologie zu tun hat, sondern grundsätzlich ein Ausdruck von ja, Ängsten, von Widerständen, von was kommt jetzt auf mich zu. Und wenn man Angst hat, hat man das in jedem Bereich, auch in der neuen Technologie. Und ich finde, Angst ist ein schlechter Ratgeber, weil wir gehen dann aus dem Kontakt oder wir vermeiden dann die Situation, anstatt dass wir mit einer gesunden Distanz hinschauen und das beobachten. Man muss ja nicht gleich mitrennen mit jedem neuen Dings, das da auftaucht, aber so hinschauen und überlegen, wo könnte ich das nutzen? Ist das etwas für mich? Vorsichtig dran herangehen. Ich finde, das wäre ein gesunder Umgang auch mit neuen Technologien und auch mit KI.
Also sich langsam rantasten, beobachten, mal ausprobieren und ja, auch sich ein bisschen der Angst auch stellen.
Genau, das das beruhigt dann auch, weil man weiß ja dann, worum es geht. Man hat ein bisschen eine Ahnung. Es ist dann nicht etwas Unbekanntes, etwas Bedrohliches oder vielleicht sogar Dämonisches, sondern es hat dann Hand und Fuß und es gefällt oder es gefällt nicht.
Dein großes Thema ist ja Narzissmus. Ich habe dich ja auch beim Symposium in Bruck erleben dürfen und fand natürlich dieses Thema auch sehr spannend. Ja, man ist ja direkt oder indirekt natürlich mit dem Thema konfrontiert. Wann hat jemand eine Persönlichkeitsstörung? Kannst du das mal vielleicht beschreiben?
Also tatsächlich ist es so, dass alle Menschen narzisstische Züge haben. Einfach mal vorweg. Und das ist auch völlig normal und das ist völlig gesund. Und normale, gesunde Menschen entwickeln sich auch mit diesen Zügen. Es gefällt ihnen nicht. Sie schleifen, sie feilen, sie entwickeln sich, sie wachsen daran, sie verändern oder sie lassen auch los. Und dann gibt es aber Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, NPS, die offizielle Abkürzung. Und das betrifft etwa 3% der Menschheit gemäß WHO. Und das sind Menschen, die eine Störung haben. Diese Störung ist auch, also man weiß wissenschaftlich, wo das ist im Gehirn. Man weiß zwar nicht genau, was da passiert, aber es ist eine Störung, die bekannt ist. Und diese Menschen, die erfüllen 4 Punkte immer, nicht nur in einer Lebensphase, also man ist dann immer Narzisst, mal mehr oder weniger, mal erträglicher, mal weniger erträglich, aber es ist eine Störung, die man nicht heilen kann. Und diese Menschen sind immer egoistisch, das ist der erste Punkt von 4, und sie kümmern sich nur um ihre Bedürfnisse, außer sie können sich einen Vorteil verschaffen, wenn sie jemand anderen unterstützen, dann würden sie das tun. Aber am Ende geht es immer wieder um sie selbst, um ihre Vorteile.
Also sehr egoistisch ausgeprägt, die eigenen Bedürfnisse und dann, wenn man anderen hilft, letztendlich geht es dann doch nur um einen selber.
Ja, genau. Er hilft den anderen, um sich selbst zu helfen.
Wann ist denn Narzissmus gesund?
Also ein gesunder Egoismus, das ist, wenn man wirklich die wahren Bedürfnisse lebt. Und wenn man die wahren Bedürfnisse lebt, ist es nicht wirklich Egoismus. Also wenn du an jemanden denkst, der wirklich das lebt, was er möchte, dann ist die Person kein Egoist. Aber wenn jemand ein Egoist ist, dann müsste man hinschauen, was macht er wirklich? Sind das wirklich seine Bedürfnisse? Macht? Warum ist Macht wichtig? Weil man dann geliebt werden möchte. Ja, aber wenn ich mich um die Macht kümmere, dann werde ich ja nicht geliebt. Dann ist das nicht ein wahres Bedürfnis. Und das ist nur einer von 4 Punkten, was den Narzissten dann ausmacht.
Was sind denn die weiteren Punkte?
Also ein Narzisst ist immer egozentrisch. Das heißt, er möchte im Mittelpunkt stehen. Es muss um diese Person gehen. Narzissten können übrigens Männer und Frauen sein. Darauf kommen wir später dann noch zurück. Aber eine narzisstische Frau, zum Beispiel die Mutter eines Clans, sie ist die Ärmste. Und wenn sie die Aufmerksamkeit nicht kriegt, dann weint sie und sagt, wie arm sie ist. Und auch das ist egozentrisch. Das scheint dann zwar nett und bescheiden, aber eigentlich hat sie auch alles unter Kontrolle. Oder wenn jemand sagt, hey, das hast du gut gemacht, dann kommt eine narzisstische Person und sagt, ja, und ich? Mir sagt keiner was. Also, die müssen im Mittelpunkt sein und wenn sie das nicht sind, dann wird es übel.
Das heißt, kann ein Narzisst auch in eine Opferrolle reinfallen?
Absolut, ja.
Das heißt also, ständig im Mittelpunkt sein. Das ist enorm wichtig für den Narzissten. Und wenn er das nicht ist, dann läuft irgendwas aus dem Ruder.
Dann ja, ihn, genau. Ja. Dann hat er plötzlich einen cholerischen Anfall oder irgendwas und keiner weiß warum. Aber es hat damit zu tun, dass er zu wenig im Mittelpunkt steht. Und der weitere Punkt, das ist Dominanz und Kontrolle. Narzisstische Menschen wollen dominieren und sie wollen kontrollieren. Ein narzisstischer Chef zum Beispiel, der möchte immer sagen, was geht und was geht nicht. Und wenn jemand einen guten Vorschlag macht, sagen wir für das Sommerfest, und es ist nicht sein Vorschlag, dann wird er das ablehnen, auch wenn es der beste Vorschlag überhaupt ist. Und Kontrolle, ein narzisstischer Chef, der möchte alles immer sehen. Auch wenn er zum Beispiel im Urlaub ist, dann muss alles liegen bleiben, bis diese Person dann zurückkommt und das Okay gibt.
Das heißt, auch wenn es im Sinne der Firma oder des Teams sein könnte, dieser Narzisst würde das gar nicht so sehen. Er würde immer sich selber in den Vordergrund stellen wollen und sein Interesse, sein eigenes Partikularinteresse.
Ganz genau, im Zusammenhang mit der Egozentrik, er möchte ja im Mittelpunkt stehen, und mit dem Egoismus. Also seine Bedürfnisse und seine Kontrolle gehen über die des Geschäfts.
Was gibt es noch für weitere?
Der wichtigste Punkt überhaupt ist, ein Narzisst kann keine Empathie empfinden. Und das ist für gesunde Menschen unvorstellbar. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass es das gibt, weil es ist ja völlig normal, dass man mitfühlt. Aber Narzissten können das nicht. Was sie aber können, ist, sie können Gefühle gut lesen. Sie wissen ganz genau, was das Gegenüber braucht. Und weil sie das so gut können, können sie ja natürlich auch entsprechend gut manipulieren.
Aber wenn Sie Gefühle beim anderen gut lesen können, das hieße doch, dass Sie dann empathisch sind, oder nicht?
Nein, du kannst es dir so vorstellen, wenn jemand Klavier spielt und er kennt jede Note und er trifft auch jede Note, aber er hat kein Gefühl dabei, dann hat er das Stück korrekt gespielt, aber es hat keinen berührt.
Also das heißt, er liest es einfach nur so eiskalt und gibt es dann wieder und verarbeitet diese Informationen einfach.
Ja, eiskalt finde ich jetzt ein bisschen hart. Emotionslos, würde ich sagen. Und man muss auch sehen, Narzissmus ist etwas, was man von Anbeginn dann in sich trägt. Es wird dann aktiviert, etwa mit 9 Monaten, wenn man 9 Monate alt ist. Und diese Menschen sind dann immer noch in der Prägungsphase und spüren da schon, sie brauchen ein System, um an Energie zu kommen. Also schon in der Prägungsphase lernen sie, andere Menschen zu lesen, Vater, Mutter, Geschwister. Das ist dann ein Instinkt, der ist so dermaßen geschärft wie bei einem Trüffelhund. Also die erkennen, wenn da ein Raum ist mit 100 Leuten, sie erkennen, wer der Empath ist, wen sie manipulieren können. Aber man muss auch sehen, die Empathen, wenn ein Raum ist mit 100 Leuten, erkennen sie den Narzissten, und das ist die einzige Person, die sie interessiert. Und das ist erstaunlich, wie das emotional, energetisch wirkt. Und da kann man noch so rational sein. Ich meine, rational möchte ich bestimmt nicht mit einem schwierigen Menschen zusammen sein, aber es ist nicht der Kopf, der da entscheidet über die Partnerwahl.
Also da würdest du sagen, energetisch finden sich da diese beiden Pole.
Das ist so, und das ist dermaßen klar und deutlich, und alle anderen Menschen interessieren die dann nicht.
Kann auch so eine Co-Abhängigkeit dann entstehen?
Das ist genau das, was passiert. Also die Narzissten kommen in der Regel zusammen mit Co-Narzissten, da ist die Co-Abhängigkeit. Das sind Empathen, und Empathen sind in der Regel hochsensibel. Also die Menschen, die mit Narzissten zusammenkommen, sind hochsensibel, sie haben sehr viel Energie, das sind leuchtende Menschen, und sie interessieren sich sehr für das Wohlbefinden des anderen. Und wenn sie auch so geprägt wurden, dass sie gut für andere sorgen müssen, dann sind sie bereit, für die narzisstische Person alles zu tun, und die Narzissten, die wissen das.
Da werden wir ja später sicher auch noch ein paar Beispiele uns anschauen, also gerade Unternehmensführer, die vielleicht so eine Ausprägung haben, wo dann auch die Mitarbeiter diesen Leuten dann folgen.
Genau.
Können wir nachher noch ein bisschen darüber sprechen. Mhm. Wann würdest du sagen, ist Narzissmus gesund? Wann ist er tendenziell eher ungesund?
Also Narzissmus ist gesund, wenn Menschen reflektiert sind und wenn sie eben keine NPS, also keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, dann kann es gesund sein. Es kann aber toxisch sein. Toxisch bedeutet, es tut ihnen nicht gut und dem Gegenüber auch nicht, aber da kann man etwas ändern, man kann reflektieren und man kann wachsen daran, dann ist es gesund, auch wenn es nicht immer schön ist. Und ungesund ist es, wenn es toxisch ist im Sinn von gefährlich und zerstörerisch. Und eine Beziehung, eine Partnerschaft mit einer narzisstischen Person ist immer zerstörerisch. Ein Arbeitsverhältnis mit einem Narzissten nicht unbedingt, weil da hat man eine gewisse Distanz. Da kann man zum Beispiel auch gut lernen, sich abzugrenzen oder andere Tipps, auf die wir später dann auch noch eingehen.
Kannst du noch was über die Typen von Narzissten sagen?
Ja, es gibt verschiedene Typen von Narzissten und es gibt vor allem zwei Haupttypen und die möchte ich auch erwähnen. Es gibt den grandiosen Narzissten. Der ist offensichtlich narzisstisch, das sind charismatische Menschen, die gerne auch Machtpositionen besetzen, sei das in Politik oder im Business. Es sind eher Männer, die sich grandios zeigen, ich bin der Beste, I'm the greatest, gibt es auch in anderen Sprachen, ohne Namen zu nennen. Eher männlich und das ist dann offensichtlich auch gut erkennbar, also diese Narzissten erkennt man schnell, oder? Sie haben zumindest stark narzisstische Züge.
Und dann hast du ja gesagt, es gibt ja auch diesen anderen Narzissmus. Kannst du noch mal ein bisschen was darüber sagen?
Ja, es gibt noch den verdeckten Narzissten. Der ist viel subtiler und eher passiv-aggressiv. Das sind eher Frauen, die verdeckt narzisstisch sind. Aber es gibt natürlich immer auch Männer von dieser. Aber von der Tendenz her sind es eher Frauen. Und die zeigen sich nicht durch ihre Grandiosität, sondern sie zeigen sich durch ihr Engagement und ihr Helfersyndrom. Und sie sind doch immer für alle da. Und sie meinen es doch wahnsinnig gut. Und sie machen das nur, weil sie das Beste für andere wollen. Das sind zum Beispiel Mütter, die sagen, ich habe dich unter Schmerzen gebrochen. Und jetzt hast du nie Zeit für mich. Oder kannst du mir da helfen? Oh, ich habe jetzt keine Zeit. Also ich hätte das für dich gemacht. Das ist so subtil und man hat dann so ein schlechtes Gewissen. Und das sind so arme Menschen und die tun ja wirklich viel Gutes. Und da ist es sehr viel schwieriger zu erkennen, dass das auch Narzissmus ist. Und in vielen Statistiken fallen die durchs Netz. Und deshalb glaubt man, dass es eher Männer gibt, die narzisstisch sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Frauen sind genauso narzisstisch. Männer können genauso Opfer sein von Narzisstinnen. Ich finde, es hält sich die Waage, wenn man da genau hinschaut und eben die verdeckt narzisstischen Menschen auch dazu rechnet.
Denkst du, es wird vielleicht auch weniger thematisiert? Gerade jetzt dann vielleicht Männer, wenn Männer auch mal Opfer sind von Narzisstinnen?
Ja, es ist halt weniger offensichtlich. Mhm. Man muss dann wirklich sich damit befassen. Das wollen viele nicht und da können sie immer unter dem Radar schleichen und werden unsichtbar.
Ich würde gerne auch nochmal von Narzissmus im Beruf sprechen. Was sind typische Merkmale von Narzissten in der Arbeitswelt?
Also Narzissmus zeigt sich in so einem extremen Verhalten, zum Beispiel ein überhöhtes Selbstbewusstsein. Narzissten überschätzen ihre Fähigkeit und erwarten, dass andere sie bewundern. Und durch dieses Selbstbewusstsein lassen sich auch viele blenden, stellen dann vielleicht eine solche Person an und merken manchmal schon nach kurzer Zeit, die Person kann das überhaupt nicht einhalten, was sie versprochen hat. Oder auch manipulatives Verhalten. Sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Also sie spielen auch andere gegeneinander aus. Sie beschäftigen gerne andere mit Streit, damit sie dann die strahlenden Menschen sind, die eben da nicht intrigieren. Aber sie sagen zum Beispiel, die Kollegin hat gesagt, sie findet dich doof. Und gesunde Menschen gehen hin und sagen, der hat gesagt, stimmt das? Und die andere Person sagt, nein, habe ich gar nicht gesagt. Man klärt das, aber viele Menschen klären das nicht. Und das gibt diesen narzisstischen Menschen die Macht. Sie können ganze Abteilungen gegeneinander ausspielen. Und mangelnde Empathie zeigt sich natürlich auch im Business. Sie zeigen wenig Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse anderer, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, jetzt ist gerade mein Partner weg mit meiner besten Freundin. Dann sagen die, ja, also und? Also wir haben jetzt Deadline, ich erwarte von dir Leistung. Oder? Wenig oder keine Empathie. Dominanzstreben, sie wollen die Kontrolle behalten und dulden keinen Widerspruch. Und das bedeutet auch, dass sie dann ein Team um sich scharen, das nickt.
Also Abnicker sozusagen.
Genau. Dann, und das kann gefährlich sein, gerade zum Beispiel im medizinischen Bereich. Also ein Mitarbeiter sieht, da passiert ein Fehler, aber traut sich das nicht zu sagen. Diese Angstkultur, das kann sogar sehr gefährlich werden. Und natürlich die Unfähigkeit zu Kritik. Sie reagieren empfindlich auf Kritik und weichen Verantwortung gerne aus.
Das ist natürlich sehr toxisch und kann zu ziemlichen Katastrophen führen. Also halt Katastrophenpotenzial, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Und bis man das entdeckt und bis man dann eine Lösung hat, also die können sich dann lang halt meistens so 2 Jahre. Also wenn jemand alle 2 Jahre wechselt, dann sollte man hinschauen, weshalb das so ist.
Also ich habe mal gelesen, dass die Durchschnittsverweildauer eines CEOs in Amerika beim börsengelisteten Konzern genau 2 Jahre ist. Also komisch, was für ein Zufall.
Ja. Ja.
Narzisstische Chefs, wie erkennt man sie? Jetzt habe ich einen narzisstischen Chef. Wie weiß ich, ob er wirklich so ist? Was für Merkmale sind typisch für narzisstische Chefs?
Also ich gehe da auf 5 Merkmale ein. Es gibt natürlich sehr viel mehr und nicht jedes Merkmal bedeutet Narzissmus, aber die Kombination deutet darauf hin. Die Selbstherrlichkeit, sie stellen sich immer in den Mittelpunkt und verlangen Bewunderung. Also wenn ein Chef immer Applaus braucht und es geht um ihn oder um sie, dann sind das schon stark narzisstische Züge. Dann der Mangel an Empathie. Sie zeigen wenig Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Es interessiert sie auch nicht. Also wenn jemand fragt, wie geht's und wir müssen das noch machen, dann interessiert es den nicht. Wenn jemand wirklich fragt, wie geht's, dann scheint es diese Person eher zu interessieren.
Man merkt das ja auch, wenn einer sich wirklich für einen interessiert.
Absolut. Oder er fragt dann auch nach, dann bedeutet das, hat zugehört. Das deutet eher dann auf Empathie hin. Dann die Kritikempfindlichkeit. Sie reagieren extrem empfindlich auf Kritik und rächen sich möglicherweise. Also damit muss man grundsätzlich rechnen mit Narzissten, wenn man ihnen auf die Füße trifft. Also die hacken einen Plan aus. Man hat dann das Gefühl, so, das habe ich jetzt gut gemacht, dem habe ich es jetzt gezeigt oder der habe ich es jetzt gezeigt. Aber irgendwann kommt die Retourkutsche. Dann Manipulation. Sie nutzen andere gezielt aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und ebenso das Gegeneinander ausspielen, die Leute beschäftigen mit ihren Emotionen und dann sind sie quasi immer die Großen und die Starken. Und das Dominanzstreben, sie üben Kontrolle aus und erwarten absolute Loyalität. Und mit Loyalität meinen sie dann auch, dass man immer Ja sagt.
Also wirklich absolute Loyalität.
Genau.
Ohne Widerspruch. Was sind denn Tipps, wenn man jetzt so einen narzisstischen Chef hat oder an so einen geraten ist? Was kann man machen?
Also die gute Nachricht im Gegensatz zu Beziehungen, wo man schon Sachen anwenden kann, aber es führt ins Desaster, ist das bei einem narzisstischen Chef anders, weil man hat ja eine gewisse Distanz. Und was man tun kann, ist auch die professionelle Distanz zu wahren. Also Sachen nicht persönlich zu nehmen. Wenn eine Kritik kommt, sagt man, ja, ich schaue mir das gerne an, ein Entgegennehmen und nicht, oh ja, das stimmt, habe ich schlecht gemacht oder nein, das ist gar nicht wahr. Das wäre eine Reaktion, die dem Narzissmus dient. Wenn ich sage, danke für den Hinweis, ich schaue es mir gerne an, ich reflektiere es dann selbst und dann stimmt es oder es stimmt nicht. Also wirklich die Emotionen raushalten und das wäre professionelle Distanz. Sachlich bleiben und persönliche Angriffe vermeiden. Also wenn ich mich dann ärgere über einen solchen Chef und ich greife den an, da grabe ich mir mein eigenes, da schaufle ich mir mein eigenes Grab. Und die Rache, die wird folgen. Also Angriffe bringen erstens einem selber nichts und sind auch nicht dienlich für die Beziehung mit einer solchen Person. Also das mit sich selbst ausmachen, schauen, dass man da reflektieren kann, dass man da vielleicht auch Unterstützung kriegt. Aber persönliche Angriffe, die sind immer gegen einen selbst gerichtet. Und dann Kritik vorsichtig äußern. Es ist völlig okay, Kritik zu äußern. Die Frage ist, wie. Am besten in einem Vorschlag verpackt. Also ich habe gesehen, Sie haben das und das angewiesen. Ich mit meiner Erfahrung kann sagen, dass wir, da wird wahrscheinlich das und das passieren. Ich schlage vor, wir machen das so. Was denken Sie oder was meinen Sie dazu? Und jetzt hat man diese narzisstische Person im Boot. Die Person kann dann mitentscheiden. Und wenn die Person mitentscheiden kann, dann ist die Chance größer, dass es dann auch so gemacht wird.
Auch dann der Person oder dem Chef dann vielleicht die Wahl geben. Also man gibt dann vielleicht zwei Optionen. Mhm. Die eine ist die offensichtliche und die andere vielleicht dann nicht so offensichtlich. Und die eine ist natürlich die richtige, sodass man ihm sozusagen die Macht gibt, die richtige Entscheidung dann zu treffen.
Genau, man kann zum Beispiel auch sagen, Sie sind die Chefin oder Sie sind der Chef, Sie entscheiden natürlich. Ich wollte Ihnen einfach diese zwei Möglichkeiten aufzeigen. Oder auch Grenzen setzen. Grenzen setzen ist sehr wichtig im Zusammenhang mit narzisstischen Menschen, weil dann lässt man sich weniger auf diese manipulativen Spiele ein.
Was heißt das denn konkret? Also vielleicht kannst du da nochmal vielleicht darauf eingehen, wie kann man Grenzen setzen, wenn die überschritten werden? Weil es ist ja eine schwierige Situation auch.
Ja. Es ist gut, wenn man so Situationen durchspielt, in aller Ruhe, damit man bereit ist, um in einer konkreten Situation zu reagieren. Ich mache ein Beispiel. Der Chef kommt um 5:05 und sagt, kannst du mir das und das noch machen? Und ich gehe aber um 5. Jetzt wäre keine Grenze setzen, okay, gut, ich mach's. Oder geht's noch? Ich habe doch, Sie wissen, dass ich um 17 Uhr gehe. Das wären beides Reaktionen, die nicht zum Ziel führen und die mit Grenzen nichts zu tun haben. Das eine ist grenzenlos und das andere sind harte Mauern. Da beißt man sich die Zähne raus mit narzisstischen Menschen. Eine gesunde Grenze wäre, wenn man sagt, ich habe jetzt Feierabend, ich lasse es hier und morgen, wenn ich komme, ist es das Erste, was ich erledige. Oder wenn ich sage, ich habe keine Kapazität dafür, ich kann das für Sie nicht erledigen. Und nicht eine Lösung finden für diese Person, ja, geben Sie es doch dem oder dem anderen, sondern nur für sich sprechen und sagen ja oder nein oder ja morgen oder geht gar nicht, ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Und das ist schwierig für Empathen, weil sie rechnen mit heftigen Reaktionen. Und eins muss man wissen, narzisstische Menschen haben immer die einen, die sie immer ausnutzen und die anderen, die sie respektieren. Und es werden diejenigen respektiert, die sich mit ihren wahren Grenzen zeigen. Und es lohnt sich da zu üben, das zu trainieren, dass man das in aller Ruhe sagen kann, auch wenn man innerlich zittert. Vor allem beim ersten Mal, beim zweiten Mal geht es schon besser und irgendwann wird es zur Normalität. Es lohnt sich, daran zu arbeiten.
Also es lohnt sich. Mhm. Was gibt es noch für Tipps?
Ja, man kann sich ja mal fragen, warum ist man in diesem Umfeld? Möchte man da sein? Wie lange? Man kann sich auch sagen, gut, das ist ein Training für mich, da kann ich lernen, mich abzugrenzen und so weiter. Wo ist die Grenze, wo ist sie überschritten, wo geht es mir dann zu weit, wo hat es zu viel Einfluss auf mein Privatleben oder auf meine seelische Gesundheit und da auch immer wieder überprüfen, warum tue ich mir das an. Und was ganz wichtig ist, wann habe ich genau gemerkt, dass diese Person narzisstisch ist? Hätte ich es schon merken können beim Bewerbungsgespräch? Weil das hilft beim nächsten Mal besser zu entscheiden, möchte ich mich darauf einlassen oder nicht. Man darf sich jederzeit einlassen. Also es gibt kein Gesetz, dass man nicht mit narzisstischen Menschen umgehen darf oder muss. Jeder entscheidet das selbst. Aber es ist etwas anderes, wenn man das bewusst entscheidet, als wenn man da plötzlich erfährt und erkennt, das ist total toxisch und ich habe keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin. Man darf aus diesen Erfahrungen lernen.
Also ein Bewusstsein, aktives Bewusstsein entwickeln, was ist da genau passiert und auch weiß, wenn man mit so einer Person arbeitet, dass diese Person so ist, dass man das auch aktiv mitgestalten kann.
Ja, weil Narzissmus oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nicht heilbar. Man muss damit rechnen, dass die Person so bleibt, und die Hoffnung, dass sich etwas verändert, das muss man einfach loslassen. Und man muss, es ist ganz wichtig, diese Störung respektieren und die Menschen so lassen, wie sie sind, und für sich entscheiden, wie weit gehe ich, wo ist meine Grenze, wo ist sie überschritten und wie sorge ich gut für mich.
Also eine Akzeptanz dann auch.
Genau.
Gibt es Berufe, wo Narzissmus sogar förderlich ist?
Also grundsätzlich ist mal so, Narzissmus kann jeden Menschen treffen, Mann, Frau, groß, klein. Narzissmus ist nicht rassistisch. Also das trifft jeden. Aber es gibt natürlich Berufe, wo sich Narzissmus oder narzisstische Züge eher häufen. Das ist bei wettbewerbsintensiven Branchen wie Politik, Unterhaltungsindustrie, Verkauf, wo Menschen Charisma brauchen, Durchsetzungsvermögen, und da kann es tatsächlich auch förderlich sein, wenn es narzisstische Züge sind. Narzisstische Persönlichkeitsstörung führt früher oder später in ein Desaster.
Wann scheitern Narzissten?
Sie scheitern, wenn ihr Mangel an Empathie, ihre Arroganz und die manipulative Taktik zu Konflikten führt, zu Isolation und zu Vertrauensverlust. Weil irgendwann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Das ist ja für narzisstische Menschen sehr anstrengend, so nett zu lächeln und so weiter. Und irgendwann fällt ihre Maske. Dann wird das sichtbar und spürbar. Und dann scheitern sie. Die Frage ist immer, wie viel reißen sie mit sich? Also es gab zum Beispiel bei der Swissair gab es Menschen mit stark narzisstischen Zügen, die in den Gigantismus verfallen sind, noch mehr dazu kaufen, und die haben dann die ganze Firma eigentlich in den Abgrund gerissen und sehr vieles zerstört. Andere, die nicht so viel Macht haben, zerstören dann nicht so viel, aber früher oder später scheitern die. Also sagen wir, normale Narzissten scheitern in der Regel nach 2 Jahren.
Ist beruflicher Erfolg ohne Narzissmus überhaupt möglich?
Ohne narzisstische Persönlichkeitsstörung sehr wohl, ohne Narzissmus nicht, weil es gibt ja auch die gesunden narzisstischen Züge. Und beruflicher Erfolg, man möchte sich zeigen, da ist ja ein gewisser Narzissmus dabei. Die Frage ist, warum möchte man sich zeigen? Also wenn ich mich zeige, um die Welt zu verbessern oder um etwas Neues in die Welt zu bringen, dann ist das in meinen Augen ein gesunder Narzissmus. Und beruflich erfolgreich kann man sein durch Authentizität, Teamarbeit, Empathie und andere emotionale Intelligenzfähigkeiten. Das Zerstörerische, Narzisstische, das funktioniert nicht. Und wenn das wegfällt, dann ist Narzissmus durchaus auch im beruflichen Kontext gesund und führt zu Erfolg.
Chris, kannst du noch ein paar Tipps oder Strategien nennen, die helfen, Narzissten zu vergraulen, auf Abstand zu halten oder ihnen überhaupt nicht zu begegnen?
Ja, also das mit dem Vergraulen, das wünscht man sich natürlich, wenn man in einer solchen Beziehung steckt. Mhm. Wie kann ich den vergraulen? Wie werde ich den oder die wieder los? Oder wie halte ich Abstand? Manchmal gibt es auch Situationen, da kann man nicht gehen. Da braucht es ein paar Tipps und Tricks, wie man denen trotzdem kraftvoll begegnen kann. Das Erste, das sind die Grenzen, die man setzt. Darüber haben wir schon geredet. Klare und feste Grenzen setzen, Manipulation verhindern. Das bedeutet auch in der Kommunikation klare Grenzen zu setzen. Und klare Grenzen setzt man mit einem klaren Ja oder mit einem klaren Nein. Wichtig ist da auch, dass man sich nicht rechtfertigt. Weil rechtfertigen bedeutet, ich gebe dem anderen Recht und muss deshalb erklären, warum ich das anders sehe. Wenn jemand sagt, du hast jetzt da klares Wasser reingeschenkt, und das stimmt, ich habe klares Wasser reingeschenkt, dann sage ich, ja, das stimmt. Ich sage da nicht, ja, das stimmt, weil das ist jetzt klares Wasser, weil wir haben in der Schweiz klares Wasser, und es ist meistens ist es so, wenn ich mich rechtfertige, dann stimmt etwas nicht, dann bin ich mit dem Rücken zur Wand. Und dieses Spiel mit narzisstischen Menschen verliert man immer. Da sind sie Weltmeister. Sobald ich mich rechtfertige, dann habe ich schon verloren. Also, Grenzen setzen, klar Ja sagen, klar Nein sagen. Und nicht Ja, weil oder Nein, weil.
Also niemals rechtfertigen oder einen Grund geben, wieso man etwas gemacht hat, dann hat man schon verloren.
Ja, ein Grund geben, das ist in einer gesunden Umgebung, ist das völlig okay. Du, ich mache das nicht, ist mir gerade zu viel. Das ist jetzt aber nicht ein Rechtfertigen, sondern ein Erklären. Man kann sich überlegen, ob man das möchte oder nicht. Mit einer narzisstischen Person, wenn ich mich erkläre, dann kommt natürlich sofort der Boomerang. Was, das ist zu viel. Du hast ja noch gar nichts gemacht. Also entscheide ich, ob ich einem Narzissten die Erklärung mitgebe oder nicht. Im gesunden Umfeld geht das. Mit Narzissten geht das nicht.
Das heißt also, den Vorwurf nicht als Vorwurf empfinden, sozusagen.
Ja. Genau, ja. Sondern was da immer geht, ist, ich finde das interessant, wie du das siehst.
Ja. Den schreibe ich mir auf.
Ja. Das ist ein sehr guter Satz. Ja. Ich finde es interessant, wie du das siehst. Das bedeutet nämlich, ich sehe das anders, ich respektiere aber deine Sicht. Ich bewerte sie nicht, weder hochwerten noch abwerten. Und ich bleibe auch meiner Sicht treu. Interessant, wie du das siehst. Oder was man auch fragen kann, ist, geht's dir gut? Das ist so ein Satz, weil dann, damit rechnet die narzisstische Person nicht. Und ja, warum? Ja, ich weiß nicht, ich empfinde dich gerade so aggressiv. Ah, nein, bin ich nicht. Ah, dann bin ich ja froh. Ja, dann ist das schon erledigt, weil das mögen ja Narzissten nicht, wenn man sie auf ihre Gefühle aufmerksam macht. Also werden sie die kontrollieren. Das ist auch etwas, was funktioniert. Dann natürlich auch die emotionale Distanz, sich emotional nicht involvieren lassen, ruhig und sachlich bleiben. Also wenn eine narzisstische Person sagt, kannst du mir einen Kuchen backen? Und ich sage, nein, ich backe dir keinen Kuchen. Ja, aber alle anderen Frauen backen für ihre Männer Kuchen oder alle Männer gehen die Pneu wechseln für ihre Frauen. Das ist doch völlig normal. Das wäre emotionale Manipulation, dass man sagt, oh, das finde ich jetzt interessant, ich mache es nicht.
Da hat man schon praktisch die Bombe entschärft, sozusagen, ne? Genau. Den Angriff entschärft.
Und gerade Empathen sind natürlich besonders sensibilisiert auf Emotionalität und da gut erpressbar. Wenn man das dann stehen lassen kann, da kann man schon sehr viel besser Grenzen aufzeigen einer narzisstischen Person.
Sehr gut. Was gibt es noch für Tipps?
Die Kommunikation reduzieren, Gespräche kurz und präzise halten, das ist wichtig im Business, aber auch in der Partnerschaft, weil narzisstische Menschen, die merken sich, also ich gebe jetzt ein Beispiel, man erzählt etwas und man atmet normal und dann erzählt man etwas und atmet nicht, das bedeutet, das ist ein Trigger. Und Narzissten erkennen das sofort. Das merken die sich und sie bringen es dann bei Gelegenheit wieder, besprechen das und sagen, ich habe gemerkt, also das hat dich getriggert und natürlich hat er recht.
Also sie können dann die Schwächen auch richtig analysieren und erkennen von den Menschen, also richtige Scanner.
Genau, und deshalb möchten sie am Anfang auch alles wissen über einen, sie fragen dann alles und wenn man…
Also gespielte Empathie dann sozusagen.
Ja, genau, also man denkt, oh, der interessiert sich oder sie interessiert sich wirklich für mich und sie stellt gerade so gute Fragen und so weiter und es ist reine Manipulation. Wow. Und wenn man da das Gespräch kurz und präzise hält, gerade im Business-Kontext, wo man sagt, ich möchte über persönliche Sachen im Business nicht reden, dann gibt man diesen Menschen weniger Futter.
Was kann man noch tun, Chris?
Also, wenn es schwierig wird oder grundsätzlich ist es gut, Sachen zu dokumentieren. Also im Businessbereich, wenn die narzisstische Person etwas entscheidet, dass man sagt, können Sie mir das per Mail noch bestätigen? Und das mögen die nicht, sie dokumentieren nicht so gerne. Aber dass man darauf besteht, sobald ich das per Mail habe, dann werde ich da beginnen mit der Ausführung. Und wenn die Person dann sagt, habe ich nicht gesagt, dann kann man das E-Mail zeigen. Und dann sagt die narzisstische Person, aber ich habe es nicht so gemeint und das interessiert dann keinen. Also man ist gut beraten, wenn man gut dokumentiert.
Also gut dokumentieren. Das ist wichtig und tendenziell Narzissten dokumentieren nicht gerne. Das auch vielleicht noch ein kleiner Tipp. Genau. Hast du sonst noch einen Tipp, den du uns mitgeben kannst?
Ja, etwas, was ganz viele Empathen viel zu wenig machen, ist die Selbstfürsorge, gut für sich zu achten. Empathisch sein, gut zu spüren, ist alles gut und schön und recht und das sind ja auch gut Menschen. Aber das Gutsein beginnt immer bei sich selbst. Wenn ich etwas geben möchte, dann muss ich zuerst etwas haben. Also ich muss gut für mich sorgen und je besser ich für mich sorge, desto besser kann ich auch geben. Und das ist so das Lernfeld der Co-Narzissten und der Empathen, dass sie beginnen, gut für sich zu sorgen. Und das ist kein Egoismus, sondern Selbstfürsorge. Das ist auch das, was man den Menschen wünscht, die man gerne hat. Wenn man Kind hat, möchte man auch, dass die gut für sich sorgen, bevor sie für andere sorgen. Und das, was man anderen Menschen wünscht, die man gerne hat, darf man auch für sich in Anspruch nehmen. Und das ist eigentlich fast das wichtigste Kriterium im Umgang mit Narzissten. Selbstfürsorge, gut für sich zu sorgen, mögen Narzissten nicht. Und das bedeutet, dass sie dann auch vergault werden. Sie möchten dann lieber diejenigen, die sich versklaven lassen und unterdrücken lassen. Wenn man gut für sich sorgt, dann kann man den narzisstischen Menschen gut ausweichen.
Also gute Selbstfürsorge, Gutes für sich tun. Chris Oeuvre, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank.